Liebe Gemeinde, den richtigen Glauben falsch leben, geht das? Ist das möglich, dass ich das Richtige glaube und es doch falsch lebe? Ich glaube, dass ein Gott die Welt geschaffen hat. Ich glaube, dass dieser eine Gott uns so sehr liebt, dass er in Jesus Christus Mensch geworden ist. Ich glaube, dass er Wunder getan hat, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Ich glaube, dass er am dritten Tage auferstanden ist von den Toten, aufgefahren in den Himmel, dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt, dass er einmal kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube das, alles richtig. Und doch lebe ich es falsch aus, in einer falschen Art und Weise. Wenn es so wäre, wenn das möglich wäre, wäre es sehr tückisch, weil es schwierig ist, das zu erkennen. Denn man glaubt ja das Richtige. Und das wird einem ja auch bestätigt von seinen Geschwistern. Jawohl, du glaubst das Richtige. Es ist schwer zu korrigieren, wenn man das Richtige glaubt, aber es irgendwie falsch auslebt. Dann verstehen wir den Fehler vielleicht gar nicht, verstehen wir gar nicht, was wir denn da falsch machen. Richtiger Glaube, falsch gelebt, das Problem gibt es aber. Es gibt es und es begegnet uns im Neuen Testament in der Gestalt der Pharisäer. Mit niemandem hatte Jesus so viele Auseinandersetzungen und so viele Probleme wie mit den Pharisäern. Und zwar nicht wegen dem Inhalt ihres Glaubens. Der Inhalt ihres Glaubens, den fand Jesus gut, den hat er geteilt. Hat einmal gesagt, was die Pharisäer euch sagen, das könnt ihr ruhig machen. Aber was sie vorleben, das dürft ihr nicht tun. Ja, die waren sich einig. Es gibt sogar Spekulationen darüber, ob Jesus selbst aus dieser Gruppe gekommen ist, dass er selbst zumindest den Pharisäern nahestand vom inhaltlichen Glauben. Aber die Art und Weise, wie die Pharisäer diesen richtigen Glauben gelebt haben, war falsch. Und das ist auch für uns eine Warnung, weil wir ja auch das Richtige glauben. Wir glauben an die Bibel, wir haben die Bibel, Gottes Wort. Und wir ziehen daraus auch die richtigen Schlüsse. Aber die Frage ist, ob wir es auch richtig leben. Und da sollten wir uns immer wieder hinterfragen und auch prüfen lassen von Jesus selbst. Darum heute ein Bibeltext, wo Jesus mit den Pharisäern spricht, über die Pharisäer. Und wo das eben genau Thema ist, ein richtiger Glaube falsch ausgelebt. Ich lese euch den Text vor, der steht im Lukas-Evangelium, 11. Kapitel. Steht natürlich alles oben an der Leinwand und es beginnt mit Vers 37. Also Lukas 11, Vers 37. Jesus hatte gerade aufgehört zu sprechen. Da lud ihn ein Pharisäer, also aufgehört zu predigen, ne? Er hat da gelehrt. Aufgehört zu sprechen, da lud ihn ein Pharisäer zum Essen ein. Jesus ging zu ihm ins Haus und setzte sich zu Tisch. Der Pharisäer war überrascht, als er sah, dass Jesus sich vor dem Essen die Hände nicht wusch. Das ist jetzt keine Frage von Hygiene, dass sie denken, oh, das ist ein bisschen unappetitlich, dass er sich da nicht die Hände wäscht, sondern das hat religiöse Hintergründe. Man sollte rein sein und wenn man mit nicht gewaschenen Händen sich die etwas isst, dann macht man sich dadurch unrein. Das ist so die Vorstellung gewesen. Hatte religiösen Hintergrund. Also er wusch sich die Hände nicht. Und da ist er überrascht, mokiert. Da sagte der Herr Jesus zu ihm, so seid ihr Pharisäer. Ihr reinigt sogar noch das Äußere von Becher und Schüssel. Aber ihr selbst seid in eurem Inneren voll von Raub und Schlechtigkeit. Was seid ihr doch unverständig? Hat Gott, der das Äußere gemacht hat, nicht auch das Innere gemacht? Gebt den Armen, was in den Schüsseln ist, und alles ist euch rein. Wehe euch, Pharisäern, ihr gebt Gott den zehnten Teil von allem, sogar noch von Gewürzen wie Minze und Raute und von jedem Gartenkraut. Aber ihr kümmert euch nicht um das Recht eurer Mitmenschen und die Liebe zu Gott. Dies solltet ihr tun, ohne das andere zu vernachlässigen. Wehe euch, ihr Pharisäer, ihr liebt die Ehrenplätze im Gottesdienst und lasst euch auf der Straße gern respektvoll grüßen. Wehe euch, ihr seid wie unkenntlich gewordene Gräber. über die die Menschen nichtsahnend hinweggehen und dadurch unrein werden. Einer der Gesetzeslehrer sagte: Lehrer, damit beleidigst du auch uns. Jesus antwortete: Wehe euch, Gesetzeslehrern, ihr ladet den Menschen kaum tragbare Lasten auf, macht aber selbst keinen Finger krumm, um sie zu tragen. Uff, eine Party gerät vollkommen aus dem Ruder. Hattet ihr das schon mal, dass ihr vielleicht Leute eingeladen habt, Gäste, die sich so mittelmäßig kennen, vielleicht Verwandtschaftstreffen, und dann war da ein Cousin und eine Cousine, die sich nicht so gut kannten. Und das sollte eigentlich ein netter, schöner Abend werden, und dann eskaliert das Ganze total. Dann kommt da irgendein Thema. Vielleicht die Cousine schimpft über die CDU, ja, und sie weiß nicht, dass der Cousin in der CDU ist. Ja, und man denkt nur, oh, anderes Thema, lass uns über Fußball reden oder übers Wetter, ja. Vor einem halben Jahr war es die Corona-Impfung. Die hatte das Zeug, eine ganze Gesellschaft zu sprengen. Und sowas haben wir hier. Da setzt Jesus zusammen mit einer Gruppe von Pharisäern. Und er fängt plötzlich an, gegen die Pharisäer zu schießen, in einer scharfen Art und Weise. Und der eine versucht ihn noch zu, oder der Gastgeber versucht ihn zu besänftigen: Hey, damit beleidigst du auch uns. Aber Jesus legt immer nach. Er tut das nicht um der Krawalle, um des Krawallwillens, weil er ein Streithansel ist, der gerne Stress haben möchte. Sondern Jesus ist hier so aufgebracht und so deutlich, weil er etwas hier sieht, was brandgefährlich ist aus geistlicher Sicht. Etwas brandgefährliches. Das sind Menschen, die wollen für Gott leben und die wissen so viel und wissen so viel Gutes, und sie handeln dann doch so falsch. Und das ist sowas Gefährliches aus geistlicher Sicht, dass es da keine Höflichkeit mehr erlaubt und keine Zurückhaltung, sondern da muss man deutlich werden. Und Jesus wird hier deutlich. Wir wollen uns aus seiner Rede drei Punkte rausnehmen, die Fallen sind, in die fromme Leute tappen können. Ja, Menschen wie wir, die alles richtig glauben und doch es falsch ausleben können. Ich habe das mal genannt, die drei Fallen der Pharisäer. Drei Fallen, in die die Pharisäer getappt sind. Und das sind Fallen, die können auch uns drohen. Da sollten wir auf der Hut sein, dass wir dort nicht hineintappen. Die erste Falle ist, der Pharisäer achtet auf Äußerlichkeiten anstatt auf seine innere Haltung. Das ist der erste Kritikpunkt, den Jesus hat. In Vers 39, da sagt Jesus: So seid ihr Pharisäer, ihr reinigt sogar noch das Äußere von Becher und Schüsseln, aber ihr selbst seid in eurem Inneren voll von Raub und Schlechtigkeit. Ich habe das eben schon erwähnt, in der jüdischen Religion war es so, dass es darauf ankam, rein zu bleiben, rein vor Gott. Und das beinhaltete auch, dass man gewisse Speisen nicht essen durfte. Man durfte auch nicht Geschirr essen, wo einmal diese Speise drauf war. Deswegen musste diese Speise gereinigt werden. Koscher heißt das, ne? Das kennt man ja, den Begriff. Naja, und dann gab es eine Diskussion unter den Pharisäern. Reicht das denn, wenn wir den Innenraum der Schüssel reinigen, oder müssen wir auch das Äußere reinigen, ja, weil es kann ja da auch eine Verunreinigung sein. Und so wurde diskutiert, nicht? Und die Frommsten der Frommsten sagten: Ach, wir reinigen nicht nur das Innere der Schüssel, wir reinigen auch das Äußere. Und Jesus sagt: Das ist sowas von krumm, sowas von schief, was ihr da macht. Nicht? Ihr diskutiert darum, ob ihr Schüsseln reinigt. Aber wie sieht's denn in eurem Herzen aus? In eurem Herzen, da ist Raub und Schlechtigkeit, und da kümmert ihr euch nicht drum. Ihr kümmert euch darum, dass irgendwas äußerlich stimmt, aber in eurem Herzen sieht es düster aus. Man muss sie ja schon verstehen, die Pharisäer. Ja, das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern es ist ja nun mal so, dass Glaube nicht greifbar ist. Ja, und auch selbst mein eigener Glaube, das ist ja immer so eine Sache, nicht? In bestimmten Situationen habe ich ihn, in anderen Situationen fehlt er mir vielleicht. Und da ist einfach der Wunsch da, Glauben handfest zu machen, greifbar zu machen. Und das tun wir Christen dadurch, dass wir halt gewisse Gepflogenheiten haben und gewisse Dinge tun. Das ist zum Beispiel die Sache, wie wir sprechen, dass wir gewisse Vokabeln benutzen und gewisse Worte sprechen. So am besten, oder früher war das vielleicht so wie die alte Lutherbibel, dass man dann immer sagte, preis den Herrn, lob den Herrn, sagt man viel. Und das ist ja auch schön an sich, ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Oder zum Beispiel, wenn man sagt, ja, wir treffen uns nächsten Mittwoch, dann sagt man, ja, sofern der Herr will und wir leben. Kann man ja sagen, ist ja kein Problem. Das Problem beginnt dann, wenn man solche Äußerlichkeiten, so ein Sprachgebrauch mit echtem Glauben verwechselt. Wenn man denkt, das ist es schon, ein frommer Spruch zu sagen, preis den Herrn oder ja, sofern Gott will und wir leben. Das kann eben zu einer ziemlichen Heuchelei führen, dass man diese Äußerlichkeiten aufrechterhält, dass man fromm spricht, aber dass es im Herzen düster aussieht. Dann kommt es zur Heuchelei, dann kommt es dazu, dass wir etwas vorgeben, was wir nicht sind. Wir reinigen unsere Schüsseln, wir machen unsere frommen Sprüche, aber in unserem Herzen sieht es nicht gut aus. Und Jesus ist hier ganz klar und sagt, darauf kommt es nicht an im biblischen Glauben. Natürlich braucht man äußere Formen und man muss sich ja irgendwie unterhalten. Und ich finde es auch gut, dass wir hier nicht jedes Schimpfwort einfach so benutzen. Ja, das ist alles richtig. Aber es kommt beim biblischen Glauben auf dein Herz an. Das ist das Ziel des christlichen Glaubens, dass Gott dein Herz verändert und immer weiter verändert. Wenn du fromm sein willst, versuchst du also nicht, eine möglichst fromme Sprache zu pflegen, sondern du legst Gott immer wieder vor, was in deinem Herzen ist und bittest Gott, dass er dich dort verändert. Darum ist die Frage von Jesus an uns heute Morgen, wie sieht es in deinem Herzen aus? Ist da ein Prozess im Gange, wo der Heilige Geist wirkt und Stück für Stück vielleicht deine Bitterkeit herausnimmt, wo vielleicht deine Gier, die du nach Geld hast, dass die abgeschwächt wird durch den Heiligen Geist, dass da was am Arbeiten ist? Ja, man könnte jetzt dutzende Probleme nehmen, ihr wisst euer Problem, ja? Ist der Heilige Geist dort am Arbeiten? Da muss der Fokus drauf liegen. Das ist biblischer Glaube. Das ist Zentrum, dass sich dort etwas verändert. Ja, und dann können wir gerne sagen, so war der Herr will und wir leben oder preist den Herrn. Das ist alles in Ordnung. Aber der Fokus muss auf die innere Einstellung liegen. Das ist die erste Falle, vor der Jesus uns warnt, dass wir uns in Äußerlichkeiten verlieren und den Fokus auf unser Herz, das, was sich ändern muss, wo der Heilige Geist wirken muss, dass wir den verlieren. Beim zweiten geht es darum, die zweite Falle ist, dass der Pharisäer sich über andere erhebt und stolz wird. In Vers 43 sagt Jesus, wehe euch Pharisäern, ihr liebt die Ehrenplätze im Gottesdienst, und lasst euch auf der Straße gern respektvoll grüßen. In der damaligen Gesellschaft, in der jüdischen Gesellschaft damals, vor 2000 Jahren, da war die Religion Trumpf. Unglaublich angesagt. Die Leute hatten da noch vielleicht keinen Fußball oder was auch immer. Auf jeden Fall, die Religion war das entscheidende Bindungsglied in der Gesellschaft. Und je religiöser jemand war, desto mehr war er angesehen. Und die Pharisäer galten als sehr fromm. Sie hatten unglaubliches Bibelwissen. Sie konnten den Leuten erklären, was Gott in seinem Wort meint. Und das hat ihnen ein großes Prestige gebracht. Durften sich vorne hinsetzen in den Kirchengemeinden, in den Synagogen oder wurden immer freundlich gegrüßt. Das ist ja etwas, was jedem von uns eigen ist, dass wir gemocht werden wollen. Wir wollen anerkannt werden. Das ist tief in uns drin und der einzig richtige Weg ist, diese Anerkennung bei Gott zu stillen. Aber das ist manchmal schwierig. Manchmal schaffen wir das nicht so oder vergessen das oder denken, es geht anderswo leichter. Und dann versuchen wir, besser zu sein. Und das kann man natürlich auf ganz unterschiedlichen Feldern versuchen, besser zu sein. Manche machen Sport und wollen dann am schnellsten laufen können oder den Marathon am schnellsten bewältigen. Oder andere arbeiten viel, um ordentlich Geld zu scheffeln, damit man so immer ein bisschen raushängen kann, dass man reicher ist. Aber es ist eben auch der Bereich des Glaubens, das Feld des Glaubens, was man dahingehend missbrauchen kann. Dann wird Glaube zu einem Wettbewerb, ja, wie ein Sport, dass man seinen Glauben raushängt und sagt, ha, ich habe schon wieder Zeugnis gegeben vor so und so vielen Leuten. Nicht, um andere zu ermutigen, sondern um mal zu zeigen, wie fromm man selbst ist. Oder man sagt immer, wie toll Gott im eigenen Leben wirkt. Nicht, um andere zu ermutigen, sondern um sich selber rauszustellen. Also dieses Ziel, mit Glauben Ansehen zu erreichen. Das Ganze hat auch eine andere Seite, eine Kehrmedaille, und zwar, dass man dann leicht dazu kommt, andere abzuwerten. Das hängt immer zusammen, weil ich bin ja deswegen besser, nicht nur weil ich gut bin, sondern weil auch andere schlechter sind als ich. Und deswegen hat der Pharisäer auch immer dieses Bedürfnis, andere abzuwerten. Der andere ist nicht gläubig genug, so heißt es dann und so denkt man. Und das führt uns in eine ganz gefährliche Falle, nämlich in die Falle des Stolzes, dass wir denken, ich bin geistlich und du bist es nicht. Und deswegen bin ich gut und stehe stark vor Gott da. Warum ist das so gefährlich? Warum ist das geistlich gesehen so gefährlich? Weil dieser Stolz gerade deine Beziehung zu Gott kaputt macht. Gerade dieser Stolz ist ein Krebsgeschwür, was deine Beziehung zu Gott letztendlich schwächt und im schlimmsten Fall auch tötet. Denn was bedeutet Beziehung zu Gott? Beziehung zu Gott entsteht dann, wenn ich mich selbst als hilflos sehe. Wenn ich merke, ich brauche dich, Gott. Ich komme nicht klar mit meinem eigenen Leben. Ich habe ein großes Problem oder ich bin nicht gerecht genug, um von mir aus in den Himmel zu kommen. Ich brauche das, was du für mich getan hast, Jesus am Kreuz. Ich brauche diese Erlösung. Das ist die Einstellung, die eine tiefe Beziehung zu Gott heraufführt. Das ist die Einstellung, die wir brauchen, um tief mit Jesus verbunden zu sein. Aber ihr merkt, das ist genau das Gegenteil von Stolz, was ich eben gesagt habe. Das ist Demut, zu sagen, ich kann nicht, ich brauche Hilfe. Wenn ich sage, ich bin so geistlich, ich habe so einen starken Glauben, ich habe das alles selber im Griff, ich brauche nur beten und dann löst sich das alles schon, dann brauche ich Gott nicht wirklich. Dann habe ich keine tiefe Verlangen nach ihm, dann ist er mir nicht wichtig, sondern er ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, nämlich dadurch dazu, dass ich besonders gläubig wirke. Und darum mahnt uns Jesus, uns, die wir alles richtig glauben und die so viele Verheißungen haben, dass wir nicht stolz werden im Glauben, dass wir geistlich uns nicht erheben und sagen, ich bin jetzt so gewachsen im Glauben und andere, die brauchen noch viel mehr Hilfe und so. Das ist etwas, das schadet meinem Glauben. Es ist wie ein Krebs, der meinen Glauben letztendlich zerstört. Und das ist sehr subtil. Da müssen wir achtsam sein und erkennen, wo dieser Stolz sich eingeschlichen haben und ihn dann demütig vor Gott bekennen. Das war die zweite Warnung. Die dritte Warnung, die Jesus gibt, die Falle, in die man tappen kann, ist, dass der Pharisäer anderen Menschen das Leben schwer macht. Vers 46 sagt Jesus, wehe euch Gesetzeslehrern, ihr ladet den Menschen kaum tragbare Lasten auf, macht aber selbst keinen Finger krumm, um sie zu tragen. Also die Gesetzeslehrer und Pharisäer, die legten das Wort Gottes aus und sagten den Leuten ganz konkret, was sie in ihrem Alltag zu tun und zu lassen hatten. Und sie wurden dabei immer schärfer und sagten, das müsst ihr tun und das. Ja, ich hatte mal die Zahl gelesen, ich glaube 603 Regeln hatten sie da erlassen, was man alles zu tun und zu lassen hat. Das regelte den ganzen Alltag durch, wann man mit dem Sabbat beginnen soll und was man da machen darf und was nicht. Und drei Schritte darfst du gehen und beim vierten musst du dich dann dreimal umdrehen, damit du noch den fünften gehen kannst. So in der Richtung ging das. Ja, also ganz komplizierte und schwere Regeln, die sie da gemacht haben. Das ist auch eine Gefahr, in der wir stehen, dass wir anderen mit unserem Glauben das Leben schwer machen. Wenn man das mal analysiert, dahinter steckt letztendlich Frust, meistens Frust. Man ist selber gefrustet, man ist selber nicht zufrieden und deswegen macht man anderen auf irgendeine Art und Weise das Leben schwer. Das ist etwas, das ist nicht auf den Glauben beschränkt, sondern das passiert in sämtlichen Lebensbereichen. Dann ist man schlecht drauf und dann lässt man es raus, vielleicht an seinem Untergebenen auf der Arbeit und traktiert ihn mit irgendwelchen Forderungen und irgendwelchen Sachen, die er tun soll. Und eigentlich wäre das gar nicht so notwendig, sondern man tut es einfach, weil man seinen Frust auf den anderen abladen möchte. So macht man anderen das Leben schwer. Und das geht auch im religiösen Bereich sehr gut. Na, dann setzt man andere unter Druck und sagt, du bist da noch nicht genug. Du bist an diesem Punkt noch nicht weit genug. Und Jesus sagt, du musst das machen. Oder man urteilt andere ab, weil sie ihre Sünde einfach nicht in den Griff kriegen und sagt, du bist ein Sünder, du bist ein Versager, du warst hier viel zu selten in der Gemeinde oder du machst das falsch und dass deine Ehe nicht läuft, das ist ein Riesenproblem und so weiter und so fort. Und das klingt dann alles erstmal sehr fromm, wenn man das so hört und denkt, boah, der ist ja so geistlich, der kann anderen sozusagen sogar noch belehren, wow. Aber in Wirklichkeit ist das zutiefst weltlich. Weil es ist einfach nur, dass man seinen eigenen Frust auf andere ablehnt. Dass man einfach sagt, das, wo ich unzufrieden bin, was mir nicht passt, ja, das wälzt sich auf andere ab und ich benutze dazu religiöse Vokabeln und setze sie unter Druck. Aber was sagt die Bibel dazu? Sollen wir anderen Lasten auflegen? Paulus sagt, einer soll des anderen Last tragen. Ich lege nicht meine Lasten auf dich, sondern ich soll versuchen, deine Lasten zu tragen. Was heißt denn das? Das heißt, dass ich versuche zu verstehen, warum du gewisse Dinge nicht so hinbekommst, wie es vielleicht in der Bibel gefordert ist. Ja, dass ich deine Lebensgeschichte ernst nehme und sage, ja, da sind vielleicht Sachen bei dir passiert, die hindern dich daran, so zu leben, wie es momentan gefordert wird. Und ich möchte das mittragen, ich möchte damit beten, ich möchte dir helfen, dass du das in den Griff bekommst und nicht von oben noch Last drauflegen. Das ist ein gefährlicher Trugschluss, zu meinen, dass man selbst besonders geistlich ist, wenn man anderen ständig Fehler aufzeigt. Ich weiß, so fühlt sich das an. Ne? Das ist ja klar. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit den Hausaufgaben meiner Tochter, ja, die macht Mathe und ich korrigiere das. Ja, und ich sage ihr, oh, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Da fühle ich mich natürlich so, als ob ich das alles kann. Und das stimmt ja auch im Bereich der Mathematik. Ja. Ich kann ihre Viertklasse-Aufgaben kann ich besser lösen als sie und deswegen kann ich ihr die Fehler aufzeigen. Und jetzt denken wir, okay, im Glauben ist es genauso. Wenn ich jetzt dir also sage, was du alles falsch machst geistlich, dann bin ich besonders gut, bin ich besser. Das ist aber im geistlichen Bereich falsch. Genau das Gegenteil ist richtig. Es ist so, je geistlicher du bist, desto barmherziger wirst du werden. Du kannst den Stand deines geistlichen Lebens daran ablesen, wie barmherzig du gegenüber anderen bist. Je mehr Verständnis du für andere hast, desto geistlicher bist du. Damit meine ich nicht, dass man Sünde nicht mehr ernst nimmt und sagt, das ist also das Falsche nicht mehr als falsch bezeichnet, ja? Aber dass man versteht, warum Menschen an manchen Stellen einfach scheitern und ihnen hilft, weiterzukommen. Das ist geistlich. Das ist ein hoher geistlicher Stand. Je geistlicher du bist, desto barmherziger wirst du. Und zu glauben, dass sich Geistlichkeit dadurch auszeichnet, dass man anderen ihre Fehler aufzeigt, das ist ein schwerer Trugschluss. Es ist eine Falle. Die Falle, in der die Pharisäer getappt sind. Ihr Lieben, es geht darum, dass wir unseren richtigen Glauben, ja, der so wunderbar ist und der so heilig von Gott offenbart wurde und der uns so viel bringt und so viel hilft und der auch so schön ist, will ich mal sagen, in gewisser Weise, ja, dass wir diesen reinen, klaren, schönen Glauben auch in einer richtigen und schönen Weise leben. Denn das ist nicht zwangsläufig so der Fall, das haben wir heute gesehen. Jesus kritisiert die Pharisäer scharf, weil sie einen richtigen Glauben falsch leben. Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen, dass wir die Punkte parat haben. Zunächst einmal kritisiert Jesus, dass der Pharisäer auf Äußerlichkeiten achtet, anstatt auf seine innere Haltung. Ja. Beschäftige dich nicht damit, ob du fromm redest, sondern ob in deinem Herzen ein Wachstumsprozess stattfindet, dass der Heilige Geist dich immer weiter führt und leitet, damit du im Glauben vorangehst. Das ist der Fokus. Das ist schwierig und es funktioniert manchmal nicht. Und es gibt Phasen, wo es besser funktioniert und in anderen Phasen funktioniert es schlechter. Ich lebe ja auch in dieser Welt, ich weiß das. Aber trotzdem, das ändert nichts daran, dass das der Fokus ist. Die zweite Falle, vor der Jesus uns warnt, ist, dass der Pharisäer sich über andere erhebt und stolz wird. Ja, das wird gerade dann relevant, wenn wir Fortschritte machen in diesem innerlichen Wachstum. Ja, wenn wir merken, hey, das und das, dieses Problem, was ich hatte, das hat sich ja gelöst. Ja, dann hört der Teufel nicht auf, uns zu versuchen, sondern er fängt an, uns stolz werden zu lassen. Uns irgendwo hinzubringen, dass wir sagen, wir brauchen Gott eigentlich gar nicht mehr, sondern wir sind schon so fest im Glauben, dass wir alles alleine regeln können. Ja, und so ist Stolz wie ein Krebs, der unsere Gottesbeziehung zerstört. Und drittens warnt uns Jesus davor, anderen nicht das Leben schwer zu machen. Andere haben einen ganz anderen Lebensweg und die stehen an einem ganz anderen Punkt auf ihrem Glaubensweg. Ja, und natürlich muss man Sünde beim Namen nennen. Und natürlich darf in der Gemeinde nicht alles einfach so laufen, ohne dass man das auch benennt und auch, dass die Ältesten da teilweise eingreifen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, ständig anderen Leuten zu erzählen, dass sie noch nicht so weit sind wie man selbst. Wir sollen anderen nicht das Leben schwer machen, sondern wir sollen mit einem tiefen Verständnis zu ihnen kommen, mit einer Barmherzigkeit, warum sie manche Fehler nicht in den Griff bekommen. Liebe, je geistlicher du bist, desto barmherziger wirst du werden. Es geht darum, den richtigen Glauben richtig zu leben. Das heißt, ich lasse Gott an mir arbeiten, in meinem Herzen, damit ich barmherzig werde und meinen Geschwistern dienen kann. Amen. Ja, lasst uns gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft haben. Wir wollen zusammen die Hände falten als Gemeinde, uns eins machen und vor den Thron unseres Herrn treten. Das kann jeder machen in der Form, wie er das möchte, leise oder laut. Aber wir wollen das gemeinsam abschließen mit dem Vater unser. Lasst uns beten. Lasst uns gemeinsam das Vater unser miteinander beten und wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen stehen bleiben und unser letztes Lied gemeinsam miteinander singen. Es heißt, ich danke meinem Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir nehmen Platz, lassen den Gottesdienst ausklingen und dann noch einmal eine herzliche Einladung zum Kirchcafé. Können wir uns nett unterhalten bei einer Tasse Kaffee und ich wünsche von hier vorne einen gesegneten Sonntag.